Fantastische Hörbücher von Lausch. Lustakkorde von Elke Bergsma. Gelesen von Jürgen Holdorf. Behutsam fuhr sie mit ihren Fingern über den nackten Körper. Es war wie ein Zwang. Schon seit Stunden rief sie sich immer wieder zur Ordnung, befahl sich, ihn aus ihren Gedanken zu verbannen, ihn einfach zu ignorieren. Aber so sehr sie es auch versuchte, es gelang ihr nicht. Ganz im Gegenteil schien ihr Verlangen, diesen Körper zu berühren, mit jedem Moment intensiver zu werden. Aber was war das für ein Verlangen? Diese kleine Skulptur rief Gefühle in ihr wach, die sie bisher nicht gekannt hatte. Schwer atmend zog sie ihre Hand zurück. Was nur passierte mit ihr, wenn sie über das kühle, weiße Marmor strich? Was war es, das ihr Blut in Wallung versetzte, wenn sie mit zittrigen Fingern die Kurven des schlanken, geschmeidigen Körpers entlangfuhr, sich langsam von der sanften Einbuchtung des Schulterblattes bis hinunter zu den wohlgeformten Rundungen des Gesäßes vortastete, bis ihre Hände schließlich eine Zone der Weiblichkeit erreichten, die, so hatte man ihr immer wieder eindringlich gesagt, in höchstem Maße unkeusch und damit für Berührungen jeglicher Art eine unbedingte Tabuzone war. Aber, so dachte sie bei sich, konnte so etwas überirdisch Schönes, wie es hier auf ihrem Schreibtisch vor ihr stand, wirklich etwas Verbotenes sein? Die kleine, glänzende Skulptur schien ihr Ausdruck einer schöpferischen Kraft zu sein, die erhaben war über alles Irdische. Und dennoch war sie von Menschenhand erschaffen worden. Mit Voraufregung zitternden Händen hatte sie am Nachmittag das Internet durchforstet, auf der Suche nach dem Ursprung dieses göttlichen Geschöpfes. Und schließlich hatte es einen Namen bekommen. Danaide, erschaffen von Auguste Rodin, einem französischen Künstler des 19. Jahrhunderts. Und je mehr sie sich in die Welt und das Leben des Auguste Rodin eingelesen hatte, desto mehr war ihr bewusst geworden, dass es sich bei ihm wahrlich um keinen Heiligen, sondern vielmehr um einen, wie ihr Vater sagen würde, verruchten Sünder gehandelt hatte, der den menschlichen Körper in seiner ganzen sündigen Nacktheit zur Schau stellte und damit, nichts anderes war vorstellbar, die jungen unschuldigen Mädchen, die ihm damals Modell standen, der ewigen Verdammnis preisgegeben hatte. Ihr war nur allzu deutlich bewusst, dass es sich für sie, mit diesem Wissen ausgestattet, geziemt hätte, die Skulptur sofort im nächsten Container zu entsorgen, wollte sie nicht Gefahr laufen, ein weiteres Opfer dieses in höchstem Maße unkeuschen Bildhauers zu werden. Aber irgendetwas in ihr sperrte sich. Still flehte sie zu Gott, er möge ihr die Kraft geben, von dieser kleinen Skulptur zu lassen. Aber so inbrünstig ihr Flehen auch war, führte doch irgendeine dunkle Macht ihre in Demut gefalteten Hände in suchender Bewegung immer wieder zur schönen Danaide zurück und zwang sie, über die sich ihr entgegenstreckende, kühle Weiblichkeit zu streichen. Gerade wollte sie die Skulptur ein weiteres Mal liebkosen, als sie erschrocken innehielt. »Magdalena«, hörte sie ihren Vater unten am Treppenabsatz rufen, »kommst du bitte nach unten, deine Mutter hat das Abendessen gerichtet.« Mit einem tiefen Seufzer ließ das junge Mädchen die Danaide zurück in ihre Tasche gleiten, der sie sie am frühen Nachmittag verstohlen entnommen hatte. »Bis später«, flüsterte sie ihr zu und erschauderte bei dem Gedanken, was passieren würde, wenn ihr Vater die Skulptur bei ihr entdeckte. »Wie war deine Musikstunde? Hast du Fortschritte gemacht?« fragte ihr Vater, während er sich einen Nachschlag grüner Bohnen nahm. Magdalena nickte stumm. Es war ihr unmöglich, auch nur ein Wort hervorzubringen. Mechanisch kaute sie auf einem Stück Rindfleisch herum, das ihr heute besonders zäh vorkam. »Du hast so gerötete Wangen, Kind«, sagte ihre Mutter und schaute sie besorgt an. »Du bist doch nicht etwa krank?« Magdalena schüttelte den Kopf.
»Aber nein«,
stammelte sie und fühlte, wie ihr das Blut in den Kopf schoss.
Die Hausaufgaben waren ein wenig anstrengend. Sonst ist nichts, gar nichts.«
Ihr Vater nickte anerkennend. »Du weißt ja, wie stolz ich darauf bin, eine so rechtschaffene Tochter zu haben, Magdalena«, sagte er und tätschelte ihr den Arm. »Du wirst es einmal weit bringen, da bin ich mir ganz sicher. Erst neulich habe ich zu Pastor Eckstein gesagt, wie gut dir das Theologiestudium zu Gesicht stehen wird, und er hat mir aus vollem Herzen zugestimmt. Weißt du, Magdalena, es gibt heutzutage nicht mehr viele Menschen, die ihr Leben in wahrer Gottesfurcht verbringen. Vielmehr herrschen da draußen das Laster und die Sünde.«
»War dein Klavierlehrer zufrieden mit dir?«
griff ihre Mutter das Thema Musikunterricht wieder auf.
»Ja, ja, ganz bestimmt«,
beeilte sich Magdalena zu sagen.
»Wir haben heute mit einem neuen Stück angefangen, von Johann Sebastian Bach. Es ist sehr schön.«
»Wahrlich, ich muss schon sagen«, ließ sich ihr Vater, der soeben dabei war, eine Flasche Rotwein zu entkorken, vernehmen, »dein Musiklehrer,
wie heißt er noch gleich?«
»Raphael Winter«, half ihm seine Frau kopfschüttelnd auf die Sprünge.
»Dass du dir aber auch nie seinen Namen merken kannst.«
»Raphael Winter, ja, tatsächlich«, erwiderte ihr Mann. »Das ist eigentlich ein Name, den man sich gut merken kann. Raphael, wie der Erzengel. Da haben wir eine gute Wahl getroffen.« Er nippte genüsslich an seinem Wein, dann fügte er hinzu: »Pastor Eckstein hat ihn mir wärmstens ans Herz gelegt. Winter sei ein gebildeter und gottesfürchtiger Mann, hat er gesagt. Johann Sebastian Bach. Ja, das ist Musik zur Ehre unseres Herrn. Sehr schön, Magdalena, sehr schön.« Erneut tätschelte er den Arm seiner Tochter.
»Ich müsste dann mal mit den Hausaufgaben weitermachen«, sagte Magdalena, nachdem sie sich gezwungen hatte, ihren Teller leer zu essen. »Darf ich bitte aufstehen?«
Das Gerede ihrer Eltern über den Musikunterricht konnte sie an diesem Abend kaum ertragen. Sie liebte es, Klavier zu spielen, aber heute, sie war noch nicht lange als Schülerin bei Raphael Winter, seit nunmehr 6 Wochen. Zuvor hatte sie Unterricht bei einer älteren Dame gehabt, die dann aber schwer erkrankt war. Der junge Herr Winter hatte ihr gleich gefallen. Er sah gut aus und hatte eine offene und frische Art, ein wenig wie die Jungen in ihrer Schule, wenn die ihr auch manchmal ein wenig zu forsch waren. Aber bei ihm machte ihr der Unterricht noch deutlich mehr Spaß als zuvor bei der älteren Dame, die ziemlich streng und verknöchert gewesen war. Selbst ihre Fehler nahm Raphael Winter nur mit einem Lachen zur Kenntnis und ermunterte sie mit dem einen oder anderen Hinweis, es einfach noch einmal zu probieren. Ja, mit ihm machte das Klavierspiel Spaß. Umso schlimmer war, dachte sie bei sich, was sie sich heute geleistet hatte. Danaide. Sie hatte sie bei ihm auf dem Kaminsims entdeckt, als er für ein kurzes Telefonat aus dem Zimmer gegangen war und sie sich interessiert in dem großen, ansprechend eingerichteten Raum umgesehen hatte. Wie ein Stromstoß war es ihr beim Anblick der weißen Marmorskulptur durch den Körper gefahren. Wie elektrisiert war sie von ihrer Klavierbank aufgestanden und hatte sich ihr genähert. Ganz vorsichtig hatte sie ihre Hand ausgestreckt, um sie zu berühren. Sie hatte sie nur einmal kurz anfassen wollen, ganz bestimmt, aber dann, noch ehe sie wusste, wie ihr geschah, nahm sie sie an sich und ließ sie in ihrer Tasche verschwinden. Sie schämte sich.
Aber bereits am morgigen Mittag, gleich nach der Schule, würde sie ihre nächste Klavierstunde haben, und dann würde sie die Danaide einfach wieder an ihren Platz zurückstellen. Bestimmt hatte er noch gar nicht bemerkt, dass sie sie genommen hatte. Und wenn doch? Magdalena schluckte schwer. Nun, dann würde sie ihm eine Erklärung geben müssen. Und sie würde sich entschuldigen. Aber nein, beruhigte sie sich im nächsten Moment selbst. Das Musikzimmer war so mit allerlei Krempel vollgestellt, dass er es unmöglich bemerkt haben konnte. Ganz sicher würde sie einen Augenblick alleine im Zimmer sein. Er würde nie erfahren, dass sie eine Diebin war. »Ja, natürlich kannst du nach oben gehen und deine Hausaufgaben machen«, hörte sie in ihre Gedanken hinein die Stimme ihres Vaters. »Bitte?« stammelte sie verwirrt. »Ach, Magdalena, wo du nur wieder mit deinen Gedanken bist«, tadelte er sie mit erhobenem Zeigefinger. Aber auf seinem Gesicht zeigte sich auch ein Schmunzeln, und so wusste Magdalena, dass dieser Tadel nicht so ernst gemeint war. Nur gut, dass er nicht wusste, womit sie sich am Nachmittag tatsächlich beschäftigt hatte, dachte sie. Nicht auszudenken, wie er reagiert hätte, wenn er wüsste, dass sie die Skulptur einer nackten Frau vom Kaminsims ihres Musiklehrers gestohlen hatte und oben in ihrem Zimmer immer wieder liebkoste. »Ich werde mir dann mal die Tagesschau ansehen«, sagte ihr Vater, betupfte sich den Mund mit einer Serviette und erhob sich dann schwerfällig vom Stuhl. Mit seinem Übergewicht fiel ihm jede Bewegung schwer. Schon oft hatte er versucht, wenigstens ein paar Kilogramm abzunehmen, aber das Essen seiner Frau schmeckte ihm einfach zu gut, als dass er die Diäten hätte konsequent durchhalten können. »Geh du nur nach oben«, wandte er sich erneut an seine Tochter. »Ich denke, dass deine Mutter den Abwasch auch alleine schafft.« »Natürlich«, nickte Magdalenas Mutter ihrer Tochter aufmunternd zu. »Wenn du so viel für die Schule zu tun hast und so fleißig bist, da will ich dich nicht von der Arbeit abhalten. Ich komme dann später noch zum Gute-Nacht-Sagen.« Magdalena beeilte sich, nach oben in ihr Zimmer zu kommen. Jeder anderen jungen Frau in ihrem Alter wäre es sicherlich aufgefallen, dass sie sich von ihren Eltern nach wie vor behandeln ließ wie ein kleines Mädchen, obwohl sie seit einem halben Jahr volljährig war. Aber Magdalena machte sich darüber keine Gedanken. Was sicherlich auch daran lag, dass sie keine wirklichen Freunde hatte, mit denen sie sich hätte austauschen können. Mit ihren Klassenkameraden traf sie sich nur, wenn es galt, eine Hausaufgabe als Gruppenarbeit zu erledigen, aber noch nie war sie von ihnen freiwillig aufgefordert worden, sich ihnen anzuschließen. Vielmehr losten ihre Lehrer die Gruppen aus, und so stieß sie immer nur auf zufällige Weise zu einer Arbeitsgruppe. Magdalena störte sich nicht an den genervten Blicken ihrer Mitschüler, wenn ihre Lehrer ihren Namen deren Gruppe zuordneten. Das kannte sie nicht anders. Schon in der Grundschule war sie immer die Außenseiterin gewesen. Damals hatte es sie noch traurig gemacht, immer alleine zu sein und in ihrer stillen und besonnenen Art von niemandem wirklich gemocht zu werden. Aber irgendwann waren die ständigen Hänseleien ihrer Mitschüler an ihr abgeprallt, denn sie hatte begriffen, dass der einzige Freund, den man auf dieser Welt brauchte, der Herr Jesus war. Und so hatte sie sich, genau wie ihr Vater, ganz dem Glauben hingegeben und war, statt mit anderen jungen Menschen in die Disco, lieber mit ihm in den Bibelkreis gegangen. So hatte sie gelernt, in Demut und in Ehrfurcht vor Gott durchs Leben zu gehen. Ihm zu Ehren würde sie, wie ihr Vater es für sie vorgesehen hatte, Ende des Jahres, gleich nach dem Abitur, ein Theologiestudium aufnehmen. Ja, ihre Vorsehung war es, die frohe Botschaft des Herrn in der Welt zu verbreiten. Und darauf freute sie sich. Als Magdalena ihr Zimmer betrat, war sie fest entschlossen, sich nun tatsächlich ihren Hausaufgaben zu widmen. Es gab viel zu tun. Das Lernen fiel ihr nicht besonders leicht, aber das, was andere an Intelligenz mitbrachten, hatte sie durch ihren Fleiß wieder wettgemacht. Dadurch hatte sie schon immer zu den besten Schülern ihrer Klasse gezählt, was sie bei den Kameraden nicht eben beliebter machte. Sie setzte sich an ihren Schreibtisch und fuhr den Computer hoch. Für ihre Geographie-Hausaufgabe sollte sie im Internet recherchieren, was... ja, was auch noch. Mit gerunzelter Stirn griff Magdalena in ihre Tasche, um ihr Hausaufgabenheft herauszuholen, das sie nach wie vor gewissenhaft führte, und erstarrte. Denn anstelle ihres Heftes spürte sie etwas Kaltes, Hartes. Danaide. Eine seltsame Erregung erfasste sie, als sie die kühle Härte des Marmors erspürte. »Das geht nicht«, rief sie sich selbst zur Ordnung, »das darfst du nicht.« Aber es war zu spät. Nur wenig später ließ sie ihre Hände wieder den Rücken der Skulptur hinunterwandern, bis hin zu der Stelle, vor der ihr Vater sie doch so eindringlich gewarnt hatte, da hier jede Berührung Sünde sei. Katharina Eckstein sah ihren Sohn über den Rand ihres Whiskyglases hinweg mit gerunzelter Stirn an. Er sah übernächtigt aus, hatte tiefe, dunkle Ringe unter den Augen. Seine Haut hatte eine ungesunde Blässe, aus der vereinzelt kleine rote Pusteln wie winzige Feuerbälle hervorstachen. Nervös kaute er auf seiner Unterlippe herum. Es schien ihm mit jedem Tag schlechter zu gehen. Sie seufzte. Niemals würde sie sich an den Gedanken gewöhnen, dass er Pastor geworden war. Damals, als er verkündet hatte, unbedingt Theologie studieren zu wollen, hatte sie das für einen guten Witz gehalten und laut aufgelacht. Doch war ihr das Lachen schnell im Halse stecken geblieben, denn sein missbilligender Gesichtsausdruck hatte ihr deutlich zu verstehen gegeben, dass er für diesen Heiterkeitsausbruch keinerlei Verständnis hatte. »Mama«, hatte er fast drohend gesagt. »Ich werde mein Leben der Theologie widmen, ob du es nun für gut befindest oder nicht.« »Für so etwas«, hatte sie sofort angefangen zu zetern, aber er hatte ihr mit einer harschen Bewegung seiner Hand das Wort abgeschnitten. »Das weiß ich schon«, hatte er genervt gesagt. »Ich werde mir mein Studium selber finanzieren. Ich kenne deinen Hass auf jegliche Art von Religion.« »Auf jegliche Art der christlichen Religion, mein Junge.« »Ja, der christlichen Religion dann eben. Darum will ich dir auch nicht zumuten, dein mühsam erwirtschaftetes Geld für meine Ausbildung zum Pastor zu vergeuden.« Bei seinem beinahe gequält herausgequetschten »mühsam erwirtschaftetes Geld« war sie kurz zusammengezuckt. Er wusste, dass sie in jungen Jahren ihren Körper verkauft hatte, um ihn, Jonathan, und sich über die Runden zu bringen. Nicht, weil sie es unbedingt so gewollt hatte. Nein, vielmehr hatte das Leben ihr keine andere Wahl gelassen. Die 60er Jahre waren wilde Zeiten gewesen, und sie als noch blutjunges Mädchen von 16 Jahren mittendrin. Ja, sie hatte sie genossen, die Freiheit, von der noch wenige Jahre zuvor keiner auch nur ansatzweise zu träumen gewagt hatte. Sie hatte das Leben genossen, die ausgelassenen Partys, die aufgeheizten Demos, die endlosen politischen Diskussionen, den befreienden Gruppensex. Letzterer war nicht ohne Folgen geblieben, doch auch die Feststellung, dass sie schwanger war, hatte sie noch mit einem fröhlichen Lachen zur Kenntnis genommen. Ein neuer Erdenbürger, umsorgt, behütet und geliebt von der großen Familie, die sich in Hamburg zu einer Kommune zusammengeschlossen hatte. Was konnte es Schöneres geben? In den ersten 2 Jahren nach der Geburt des kleinen Jonathan hatte das Leben in der Gemeinschaft auch noch ganz gut funktioniert. Dann aber hatten sich plötzlich ihre Mitbewohner anders orientiert, hatten die Kommune verlassen, sich wieder ihren gelernten Berufen gewidmet, später dann Familien gegründet. Vater, Mutter und zwei Kinder. Sie lebten auf einmal genau das Spießerleben, gegen das sie sich nur wenige Jahre zuvor noch so vehement aufgelehnt hatten. Und sie, die immer noch blutjunge Katharina? Sie war damals mit Abstand die jüngste unter den Kommunarden gewesen. Ihr um 10 Jahre älterer Cousin hatte sie in diesen Kreis eingeführt.